Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Mir ist bewusst, dass dies Thema heute natürlich ein sehr schwerwiegendes ist, möglicherweise für einige auch ein deprimierendes Thema. Und gleichwohl muss es angesprochen werden, denn die Bibel enthält Prophezeiungen über die Zukunft Europas. Und leider sind diese Prophezeiungen für Europa nicht sehr günstig. Aber warum werden diese Prophezeiungen ausgesprochen? Es hat viel mit dem Verhalten Europas zu tun, mit den Regierenden, mit den Völkern und ganz besonders mit Deutschland und Österreich. Es gibt natürlich auch gute Nachricht, auf die ich noch eingehen werde. Aber zunächst einmal möchte ich Ihnen ein Panorama präsentieren von dem Aufstieg und dem Niedergang von Europa, wie er klar und deutlich in der Bibel prophezeit ist. Nun, ich hatte ein wenig mir Gedanken gemacht über das Thema, über den Titel dieser heutigen Predigt. Ich hatte zunächst daran gedacht, es vielleicht Tyros in der Prophezeiung zu nennen, weil es nämlich in der Tat um das alte und das moderne Tyros geht. Aber dann hatte ich mir gedacht, die meisten werden vielleicht nicht unbedingt wissen, wovon da die Rede ist. Denn es ist in der Tat die Rede von Europa, dem modernen Europa, dem heutigen Europa und dem zukünftigen. Und dann hatte ich so an Titel gedacht wie Europas Aufstieg und Vernichtung oder Europas Aufstieg und Zerstörung oder Europas Aufstieg und Untergang. Und ich habe mich dann aber für den Titel entschieden, Europas Aufstieg und Fall. Und das Wort Fall ist bedeutungsvoll, wie wir gleich noch sehen werden, anhand der biblischen Prophezeiung. Nun, wir finden eine Reihe bemerkenswerter Prophezeiungen über ein religiöses, ein wirtschaftliches und ein militärisches System der Endzeit, das in der Bibel in der Tat symbolisch als Tyros bezeichnet wird. Andere Stellen bezeichnen es als Babylon. Wir finden auch Offenbarungen über die endzeitliche Führerschaft dieses Systems. Ich spreche jetzt von dem politischen, militärischen und auch dem religiösen Führer. Und diese Prophezeiungen beziehen sich auf menschliche als auch auf geistliche Ideologien, Systeme, Einwirkungen und so weiter. Die Prophezeiungen, um die es mir heute geht, finden wir hauptsächlich im Buch Hesekiel, in den Kapiteln 27 und 28. Aber ich möchte zunächst auf Kapitel 26 des Buches Hesekiel eingehen, denn Kapitel 26 beschreibt das antike Tyros, den historischen Vorläufer des babylonischen Endzeitsystems. Und da lesen wir in Hesekiel Kapitel 26, die Verse 1 bis 2, und es begab sich im 11. Jahr, am 1. Tag des Monats, da geschah des Herrn Wort zu mir, du Menschensohn, weil Tyros spricht über Jerusalem, ha, die Pforte der Völker ist zerbrochen, nun fällt es mir zu, ich werde jetzt reich werden, weil Jerusalem wüst liegt. Es geht hier um zunächst einmal das alte Tyros. Es war dies eine berühmte Hafenstadt der Phönizier. Es heißt Soar auf Hebräisch und Sur auf Arabisch und bedeutet Fels. Es war bereits im 15. Jahrhundert eine wichtige phönizische Stadt. Sie können das nachher in Josua 19, Vers 29 durchlesen und nachlesen. Und die Elberfelder Bibel übersetzt hier eine befestigte Stadt oder die befestigte Stadt Tyros. Und sie wird auch während der Zeit des Davids erwähnt in 2. Samuel 24, Vers 7, wo es von der festen Stadt oder der befestigten Stadt Tyros zu lesen ist. Nun, Tyros war eine Doppelstadt. Ein Teil lag an der Küste, ein Teil lag vor der Küste auf Felseninseln. Lesen wir nun Hesekiel 26 und Vers 3. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will an dich, Tyros, und will viele Völker gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Es geht hier um viele Völker, es geht hier um viele Nationen. Und zwar würden die kommen, wie das Meer seine Wellen hervorbringt, und zwar eine nach der anderen. Es wird nicht alles zum gleichen Zeitpunkt geschehen. Also lesen wir in den Versen 4 und 5. Die sollen die Mauern von Tyros zerstören, seine Türme abbrechen, ja, ich will sogar seine Erde von ihm wegfegen und will einen nackten Fels aus ihm machen, einen Platz im Meer, an dem man Fischnetze aufspannt, denn ich habe es geredet, spricht Gott der Herr, und es soll den Völkern zum Raub werden. Wiederum, es sind die Völker, die das alles tun werden, ein Volk nach dem anderen, und das heißt, sie werden die Mauern zerstören. Aber jetzt lesen wir weiter, angefangen in Vers 7. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will über Tyros kommen lassen Nebukadnezar, den König von Babel, von Norden her, den König der Könige mit Rossen, Wagen, Reitern und einem großen Heer. Der soll deine Tochterstädte auf dem Festland mit dem Schwert schlagen, aber gegen dich wird er Bollwerke errichten und einen Wall gegen dich aufschütten und ein Schilddach gegen dich erstellen. Vers 9. Er wird mit Sturmböcken deine Mauern umstoßen und deine Türme mit seinen Werkzeugen einreißen. Vers 10. Von der Menge seiner Pferde wird Staub dich bedecken, deine Mauern werden erbeben, von dem Getümmel seiner Rosse, Wagen und Reiter, wenn er in deine Tore eindringt, wie man eindringt in eine erstürmte Stadt. Vers 11. Er wird mit den Hufen seiner Rosse alle deine Gassen zerstampfen, dein Volk wird er mit dem Schwert erschlagen und deine stolzen Steinmale zu Boden reißen. Hier ist ganz eindeutig die Rede von Nebukadnezar. Die erste Zerstörung von Tyros geschah durch Nebukadnezar, wie es hier auch prophezeit ist. Aber jetzt lesen wir weiter in Ezekiel 26 und Vers 12. Sie werden deine Schätze rauben und deine Handelsgüter plündern, deine Mauern werden sie abbrechen und deine schönen Häuser einreißen und werden deine Steine und die Balken und den Schutt ins Meer werfen. Jetzt geht es wieder um sie. Es geht wieder um die Nationen, nicht nur um Nebukadnezar, sondern es werden jetzt verschiedene Nationen erwähnt. Nun, Nebukadnezar hat nur einen Teil von Tyros, der im Meer vor der Küste lag, nicht zerstört. Er zerstörte nur das sogenannte alte Tyros, den Teil an der Küste. Also noch einmal, er zerstörte nicht den Teil vor der Küste, diesen Teil, der auf Felseninseln lag. Nun, er zerstörte den Teil an der Küste im Jahre 609 vor Christus. Aber auch da erlaubten die Perser den Wiederaufbau dieses zerstörten Teils von Tyros, und zwar genau 70 Jahre nach seiner teilweisen Zerstörung. Später zerstörte Alexander der Große sowohl das alte Tyros als auch das neue Tyros, diesem Teil, der auf der Felseninsel war. Damals flohen viele Menschen aus Tyros über das Meer nach Karthago in Nordafrika und später nach Tarsis in Spanien. Und andere ließen sich in Italien nieder, besonders die Chaldeer und die Phönizier, wo sie Venedig gründeten. Aber Teile von Tyros wurden später erneut besiedelt. Sie können von Tyros lesen, und zwar zur Zeit Jesu. Es war da zu einem blühenden Teil geworden. Markus 7, die Verse 24 bis 31 spricht davon. Und es war hier, wo Christus die Tochter der Mutter heilte, die sagte, dass also die Kunde Krümel vom Tische ihrer Herren essen. Und Tyros wird auch später noch erwähnt. In Apostelgeschichte 12, die Verse 20 bis 23, es geht darum, dass der König Herodes starb, nachdem er Gott nicht die Ehre gab, sondern zuließ, dass man ihn als Gott verehrte. Und es heißt, dann wurde er von Würmern zerfressen. Mit der Zeit kamen andere Nationen, um Tyros anzugreifen und zu plündern, darunter Griechen, Römer, Araber, die Kreuzfahrer und die Mamelucken. Einige der Einwohner wanderten nach Italien aus, wo sie sich dann in Rom niederließen. Der Name Tyrrhenisches Meer, das eines der Meere oder Ozeane ist, die Italien umgeben, hat seinen Namen von den Einwohnern von Tyros, die sich in Italien niederließen. Und heute ist Tyros immer noch ein kleiner Hafen und wird von islamischen Arabern bewohnt, die bei der Gründung des Staates Israel aus Palästina flohen und sich im Südlibanon niederließen. Das ein wenig zur Geschichte. Lesen wir jetzt weiter in Ezekiel 26, die Verse 13 und 14. Und ich will dem Getön deiner Lieder ein Ende machen, und den Klang deiner Harfen soll man nicht mehr hören, und ich will einen nackten Fels aus dir machen, einen Platz, an dem man Fischnetze aufspannt, und du sollst nicht wieder gebaut werden. Denn ich, der Herr, habe geredet, spricht Gott, der Herr. Schauen Sie, diese Prophezeiung muss und wird sich noch erfüllen. Sogar für die antike Stadt, Tyros. Und dies wird Gott selbst tun. Es heißt, ich will dem Getön deiner Lieder ein Ende machen. Wenden wir uns nun Hesekiel Kapitel 27 zu. Wie wir sehen werden, beschreibt dieses Kapitel nicht mehr die antike Stadt Tyros, sondern ein mächtiges, modernes Wirtschaftssystem und sodann auch noch ein weiteres System. Aber zunächst einmal geht es um das Wirtschaftssystem. Das wird mit dem Reichtum und dem Wohlstand des alten Tyros verglichen. Nun wie sich auch Babylon in der Bibel auf die antike Stadt und auch auf eine moderne Stadt beziehen kann, so verwendet die Bibel Tyros auch auf ähnliche Weise. Wir hatten gerade in Kapitel 26 von der antiken Stadt Tyros gelesen. Jetzt geht es mehr um die moderne. Und interessant ist, wie dieses moderne System zunächst einmal beschrieben wird. Es wird wie ein Handelsschiff beschrieben, ein großes Handelsschiff, also auch als eine Wirtschaftsmacht. Hesekiel 27 lesen wir die Verse 1 bis 9. Dann sehen wir, wie das hier verdeutlicht wird. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über Tyros und sprich zu Tyros, die am Zugang zum Meer wohnt und für die Völker mit vielen Inseln Handel treibt. So spricht Gott der Herr, o Tyros, du sprichst, ich bin die Allerschönste. Dein Gebiet liegt mitten im Meer und deine Bauleute haben dich aufs Allerhöchste und Allerschönste erbaut. Sie haben all dein Plankenwerk aus Zyprussenholz vom Senir gemacht und die Zedern vom Libanon geholt, um deine Mastbäume, also wiederum, es geht hier um ein Schiff, um deine Mastbäume daraus zu machen. Deine Ruder haben sie aus Eichen von Baschan gemacht und deine Wände mit Elfenbein getäfelt, gefasst mit Buchsbaumholz von den Inseln der Kittäer. Dein Segel war beste bunte Leinwand aus Ägypten als dein Kennzeichen und deine Decken waren blauer und roter Purpur von den Inseln Elishas. Die Bewohner von Sidon und Arvad waren deine Ruderknechte. Deine kundigsten Männer Tyros waren deine Schiffsleute. Die Ältesten von Gabal und deine kundigsten mussten deine Risse abdichten. Alle Seeschiffe und ihre Schiffsleute fanden sich bei dir ein, um mit deinen Waren Handel zu treiben. Also es geht hier klar und deutlich um eine Beschreibung eines Schiffes, aber eines Handelsschiffes, eines mächtigen Handelsschiffes. Und alle haben damit diesem Handelsschiff Handel betrieben. Aber jetzt wird's interessant. In den Versen 10 und 11 wird auf einmal von einer Militärmacht gesprochen. Hesekiel 27 und Vers 10. Perser, Lyder und Libyer waren dein Kriegsvolk. Ihre Schilde und Helme hängten sie bei dir auf. Sie waren dein Schmuck. Die Männer von Arvad und die aus deinem Heer waren ringsum um deinen Mauern und Gamaditer waren auf deinen Türmen, diesen Wachttürmen. Sie haben ihre Köcher ringsum an deinen Mauern aufgehängt und haben dich so schön geschmückt. Also hier wird auf einmal jetzt von einer offensichtlichen Militärmacht gesprochen, aber jetzt wird zurückgegangen auf die wirtschaftliche Macht. Mit anderen Worten, dieser Wechsel von wirtschaftlicher zu militärischer Macht und dann wieder zurück zur wirtschaftlichen Macht könnte darauf hindeuten, dass der wirtschaftliche Reichtum und Wohlstand, der ursprünglich in gewissem Umfang existierte, durch militärische und dann nicht durch friedliche Mittel stark zunimmt. Und denken wir in diesem Zusammenhang um das moderne System in Europa. Darum geht es ja hier. Es geht ja nicht um das antike Tyros. So lesen wir in Hesekiel 27 die Verse 12 bis 13. Tarsis hat für dich Handel getrieben mit einer Fülle von Gütern aller Art und Silber, Eisen, Zinn und Blei auf deine Märkte gebracht. Javan, Tubal und Meschech haben mit dir gehandelt und Sklaven und Geräte aus Bronze als Ware gebracht. Es werden hier Sklaven erwähnt, Sklaven innerhalb dieses Systems. Mit anderen Worten, es geht hier um Sklaverei. Aber beachten wir, wer hier alles erwähnt wird und wer alles einen Teil hat in diesem System, nicht unbedingt jetzt direkt. Es wird eine Gruppe von 10 Nationen oder wie sagte, Nationen, Gruppen entstehen in Europa, dem sogenannten Kerneuropa. Aber es werden andere Nationen teilhaben an dem Handel zunächst einmal. Und auch bevor noch dieses Kerneuropa entsteht, wir haben die Situation eigentlich heute schon. Und wir haben sie schon seit einigen Jahren. Wir haben sie schon eigentlich mit dem Beginn der EWG. Und heute ist es so, dass die Europäische Union die größte wirtschaftliche Machtposition einnimmt in der ganzen Welt. Nun, einige sagen, Amerika ist noch die wirtschaftlich stärkste Macht. Das ist zu bezweifeln, aber es geht hier und dann nur um Amerika. Ich spreche hier von einem Machtblock. Und das ist in der Tat heute schon Europa. Aber schauen wir, wer da alles erwähnt wird. Tarsis, Vers 12. Eine Stadt in Spanien. Dann in Vers 13 Javan, Tubal und Meschech. Javan, einige sagen, es könnte Griechenland sein. Andere sagen, es könnte Japan sein. Interessant, weil Japan gerade auch jetzt wieder in den Nachrichten ist und eine starke Allianz darstellt mit Amerika auch und mit dem Westen. Das kann sich ändern, das mag sich ändern. Und dann wird von Tubal und Meschech gesprochen. Nun, das sind Nationen oder Völker, die ursprünglich zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer gelegen waren. Und das könnte sich auf Tobolsk und Moskau beziehen, mit einem Wort natürlich mit Russland zu vergleichen ist und Russland beschreibt. Also auch hier zunächst einmal eine Handelsbeziehung, die, wie wir nun wissen, schon seit einigen Jahren gerade auch mit Deutschland besteht, sehr zum Nachteil von Deutschland, dass sich Russland natürlich jetzt als eine Nation gebärdet, die den Gashalm zu jeder Zeit abstellen kann. Und die Bedrohungen liegen ja vor. Lesen wir weiter in Ezekiel 27 und Vers 14. Die von Bet-Togarma haben dir Rosse und Reitpferde und Maulesel auf deine Märkte gebracht. Die Leute von Rhodos sind deine Händler gewesen. Und viele Inseln haben Handel mit dir getrieben. Sie haben mit Elfenbein und Ebenholz gezahlt. Wo es heißt gezahlt, ist die Bedeutung, sie haben es gewaltsam bezahlen müssen. Es geht hier um einen erzwungenen Tribut. Deutet wiederum auf Besetzung, auf Okkupation, auf Versklavung hin. Die Elberfelder Bibel schreibt, sie erstatteten dir eine, als Abgabe. Vers 14, Bet-Togarma wird erwähnt, eine Beschreibung für Sibirien. Manche haben auch gemeint, das sei ein Hinweis auf Armenien. Aber alle diese Gebiete natürlich, die jetzt zur Zeit entweder von Russland okkupiert sind, von der Sowjetunion okkupiert waren oder die Verbindungen haben und die möglicherweise dann demnächst auch wieder Teil von dem neu erstandenen Russland sein werden, dann auch diesen sogenannten Königen des Ostens. Vers 15, Rhodos wird erwähnt. Einige sagen, die Übersetzung sollte Dedan sein und das wäre eine Bezeichnung für Dan, das heutige Irland. Und dann lesen wir in Vers 16 und 17. Edom hat von dem vielen gekauft, das du gefertigt hattest, und hat Malachit, Purpur und bunte Stoffe, feine Leinwand, Korallen und Rubine auf deine Märkte gebracht. Juda und das Land Israel haben mit dir gehandelt und haben Weizen aus Minnit, Feigen, Honig, Öl und Harz als Ware gebracht. Also selbst die Häuser Israel und Juda, das heutige Amerika, Großbritannien, andere englischsprachige Nationen, Kanada sogar, Australien, Neuseeland und natürlich auch der Staat Israel haben zumindest teilweise zu Anfang, sagen wir einmal, wirtschaftliche Beziehungen zu diesem System gehabt und haben es heute. Es wird hier von Harz gesprochen. Man kann das auch mit Balsam übersetzen. Und dann wurde in Vers 16 von Edom gesprochen und Edom wäre in der Tat die Türkei. Aber einige meinen, es sollte mit Syrien übersetzt sein. Lesen wir weiter in Vers 18 und 19. Damaskus, also Syrien, hat von dem vielen gekauft, das du gefertigt hattest, von der Fülle der Güter aller Art gegen Wein und von Helbon und gegen Wolle von Zaha. Vers 19, Wedan, auch hier wiederum, die Elberfelder Fußnote sagt, es sollte hier Dan heißen, und Javan, also entweder Japan oder Griechenland, haben von Usal auf deine Märkte geformtes Eisen, Zimt und Kalmus gebracht, die kamen als Ware. Dann Vers 20. Dedan hat mit dir gehandelt mit Decken zum Reiten. Arabien, alle Fürsten von Kedah, haben mit dir Handel getrieben mit Schafen, Widdern und Böcken. Die Kaufleute aus Saba und Ragma haben mit dir gehandelt. Den besten Balsam und Edelsteine aller Art und Gold haben sie auf deine Märkte gebracht. Vers 23, Haren und Kanne und Eden samt den Kaufleuten von Assur und ganz Medien haben mit dir gehandelt. Die Kaufleute aus Assur, mit anderen Worten Assyrien, natürlich das moderne Deutschland, möglicherweise auch Österreich mit eingeschlossen. Und ganz Medien, die hatten wirtschaftliche und haben wirtschaftliche Beziehungen zu diesem System. Wer ganz Medien ist, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Vers 24. Sie waren deine Händler mit Prachtgewändern, mit Mänteln von Purpur, bunten Stoffen, mit Teppichen von Purpur, mit geflochtenen und gedrehten Tauen im Handel mit dir. Tarsisschiffe waren die Käufer deiner Ware. So bist du sehr reich und herrlich geworden, mitten im Meer. Vers 26. Deine Ruderer haben dich auf die hohe See geführt, aber ein Ostwind, also ein Wind, der von Osten kommt, der zerbrach dich mitten auf dem Meer. Jetzt wird etwas mit diesem System passieren. Ein Wind aus dem Osten wird dieses System zerstören. Und wann wird das geschehen? Vers 27. Dein Reichtum, dein Handelsgut, deine Ware, deine Schiffsleute, deine Steuerleute, deine Zimmerleute, deine Händler und alle deine Kriegsleute und alles Volk in dir werden mitten ins Meer stürzen am Tag deines Falls. Und deswegen der Titel von Europas Aufstieg und Fall. Es wird an einem Tag geschehen, ganz plötzlich. Möglicherweise an einem buchstäblichen Tag, sogar wenn das Endprodukt hier erfolgt ist. In Ezekiel 27, die Verse, oder angefangen mit Vers 28, lesen wir dann weiter über diesen Untergang, diesen Fall. Und zum Beispiel kann ein Fall sehr schnell zunächst einmal erzeugt werden durch Nuklearwaffen, wenn die explodieren an verschiedenen Stellen, sagen wir mal in Europa. Da werden die Gestade erbeben von dem Geschrei deiner Steuerleute. Und alle, die das Ruder führen, die Schiffsleute, alle Seefahrer, werden von ihren Schiffen herabsteigen. Sie werden an Land gehen und laut über dich schreien und bitterlich klagen, werden Staub auf ihre Häupter werfen und sich in der Asche wälzen. Sie werden sich kahl scheren deinetwegen und Säcke anlegen und von Herzen bitterlich um dich weinen und trauern. Vers 32, in ihrer Trauer werden sie ein Klagelied über dich anstimmen und um dich klagen. Wer ist je auf dem Meer so still geworden wie Tyros? Als du deinen Handel auf dem Meer triebst, da machtest du viele Länder satt. Mit der Menge deiner Güter und Waren machtest du reich, die Könige auf Erden. Nun aber bist du zerbrochen, die hinweg vom Meer in die tiefen Wasser gestürzt ist, sodass dein Handelsgut und all dein Volk in dir umgekommen sind. Alle, die auf den Inseln wohnen, erschrecken über dich, und ihre Könige entsetzen sich und sehen jämmerlich drein. Die Kaufleute unter den Völkern zischen über dich, dass du zum Schrecken geworden bist und es aus ist mit dir für immer. Schauen Sie, mit dem Meer kann natürlich auch die Menge der Völker gemeint sein, wie das Wort im Buch der Offenbarung streckenweise genannt wird. Und da wir nun vom Buch der Offenbarung sprechen, finden wir eine fast identische Beschreibung des Untergangs dieses Militär- und Wirtschaftssystem im Buch der Offenbarung. Und dieses wird natürlich als das Babylon bezeichnet, manchmal auch als die Stadt Babylon. Aber es handelt sich um dasselbe System, dieses selbe endzeitliche Wirtschafts- und Militärmachtsystem. Und da wird auch von einem religiösen System dann noch mitgesprochen, einer religiösen Macht. Und wie wir nachher sehen werden, wird es auch im Hinblick auf Tyros in der Weise verwendet. Aber schauen wir zunächst einmal Offenbarung 18 uns an. Die Verse 17 bis 21. Offenbarung 18, die Verse 17 bis 21. Und denken Sie daran, was wir gerade gelesen haben, wie der Untergang Tyros, dieser Fall von Tyros an einem Tag beschrieben wird. Und hier Offenbarung 18, angefangen in Vers 17. Da heißt es, in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und jeder Steuermann Und jeder, der mitreiste, und die Seeleute und alle, die auf dem Meer arbeiten, die standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, wehe, wehe, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Freue dich über sie, Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird mit Sturmgewalt, wir hatten von den Ostwinden gelesen, so wird mit Sturmgewalt niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Eine klare, parallele Beschreibung dessen, was wir über Tyros gelesen haben. Die Frage ist, wie wird Gott es tun? Wir haben jetzt zweimal gelesen, dass Gott es tun wird. Nun, zunächst einmal wird er die Mächte des Ostens und des Nordens einsetzen, die in der Bibel manchmal als Meder bezeichnet werden, um dieses Militär- und Wirtschaftssystem anzugreifen. Dieses System wird in der Schrift mitunter als Tochter Babel oder auch Tochter Babylon bezeichnet, um sowohl seine Ursprünge als auch seine zukünftige Zerstörung in unserer Zeit, in der Endzeit, zu beschreiben. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 50 einmal an. Jeremia 50 und Vers 42. Jeremia 50 und Vers 42. Sie führen Bogen und Schwert, sie sind grausam und ohne Erbarmen. Ihr Geschrei ist wie das Brausen des Meeres. Sie reiten auf Rossen, gerüstet als Kriegsleute, gegen dich, du Tochter Babel. Es geht hier nicht eben um die ursprüngliche Militärmacht Babylon unter Nebukadnezar oder wem auch immer. Es geht um eine moderne Militärmacht. Die wird aber von diesen Menschen hier zerstört werden. Kapitel 51, Jeremia 51 und Vers 33. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Die Tochter Babel ist wie eine Tenne, wenn man sie feststampft. Bald ist die Zeit der Ernte da. Und jetzt schauen wir uns auch Jesaja Kapitel 47 an. Jesaja 47, angefangen Vers 1. Herunter! Setze dich in den Staub, Jungfrau. Jungfrau aber in diesem Sinne eine junge Frau. Nicht, dass sie also jetzt wirklich noch in diesem buchstäblichen Sinne Jungfrau war. Wir sehen gleich, dass das keineswegs der Fall war. Aber setze dich in den Staub, du Tochter Babel. Es geht wiederum um das Endzeitsystem. Setze dich auf die Erde, du Tochter der Chaldäer. Da ist kein Thron mehr. Man wird dich nicht mehr nennen, Zarte und Verwöhnte. Nimm die Mühle und mahle Mehl. Decke auf deinen Schleier, hebe die Schleppe, entblöße den Schenkel. Warte durch Ströme, dass deine Blöße aufgedeckt und deine Schande gesehen werde. Ich will mich rächen, unerbittlich. Unser Erlöser ist der Heilige Israels, Hatzebaoth ist sein Name. Setze dich stumm hin, gehe in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer. Denn du sollst nicht mehr heißen, Herren über Königreiche. Als ich über mein Volk zornig war und mein Erbe entheiligte, gab ich sie in deine Hand, aber du erwiesest ihnen keine Barmherzigkeit. Auch über die Alten machtest du dein Joch, ein Joch der Sklaverei, allzu schwer. Du dachtest, ich bin eine Herrin für immer. Wir werden nachher noch sehen, wie sich dies auf die Beschreibung von Tyros bezieht. Du hattest noch nicht zu Herzen genommen, noch daran gedacht, wie es hernach werden könnte. So höre nun dies, die du in Wollust lebst und so sicher sitzt und sprichst in deinem Herzen, ich bin's und sonst keine, ich werde keine Witwe werden, noch ohne Kinder sein. Dies beides wird plötzlich über dich kommen, auf einen Tag, dass du Witwe und ohne Kinder bist. Ja, es wird in vollem Maße über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und trotz der großen Macht deiner Beschwörungen. Denn du hast dich auf deine Bosheit verlassen, als du dachtest, niemand sieht mich. Deine Weisheit und Kunst hat dich verleitet, dass du in deinem Herzen sprachst, ich bin's und sonst keine. In religiöser Beziehung jetzt, ich bin die allein selig machende Kirche. Aber nun wird dich über dich, oder nun wird über dich Unglück kommen, dass du nicht wegzaubern kannst, dass du nicht wegzuzaubern weißt. Und Unheil wird auf dich fallen,
das du nicht durch Sühne abwenden kannst. Und es wird plötzlich ein Verderben über dich kommen, dessen du dich nicht versiehst. Vers 12. So tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner Zaubereien, um die du dich von deiner Jugend auf bemüht hast, ob du dir helfen und es abwenden kannst. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Es sollen hertreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die an jenem Neumond kundtun, was über dich kommen wird. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme Gewalt. Denn es wird nicht eine Glut sein, an der man sich wärmen, oder ein Feuer, um das man sitzen könnte. So sind alle, um die du dich bemüht hast, die mit dir Handel trieben, von deiner Jugend auf. Ein jeder wird hierhin und dorthin wanken, und du hast keinen Retter. Es geht hier um die Militärmacht, die Wirtschaftsmacht und auch die religiöse Macht des babylonischen Systems in unserer Zeit. Es werden hauptsächlich die Meder sein, die das moderne Babylon oder Tyros angreifen werden. Wir lesen dies an vielen Stellen. Jesaja 13, Vers 17. Jesaja 13, Vers 17, wo Gott sagt, siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken. Es geht um die Zerstörung von Babylon, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen. Kapitel 21, Jesaja, Kapitel 21, und zunächst einmal Vers 2. Ein schreckliches Gericht ist mir angezeigt worden. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Elam, Iran, ziehe herauf, Medien belagere. Ich will allem Seufzen ein Ende machen. Vers 6. Denn so hat der Herr zu mir gesagt. Geh hin, stelle den Wächter auf, was er schaut, soll er ansagen. Und sieht er einen Zug von Wagen mit Rossen, einen Zug von Eseln und Kamelen, so soll er darauf Acht geben, mit allem Eifer. Da rief der Späher, Herr, ich stehe auf der Warte, bei Tage und immer da, und stelle mich auf meine Wache oder meine Wacht jede Nacht. Und siehe, da kommen Männer, ein Zug von Wagen mit Rossen. Da hob er an und sprach, gefallen ist Babel, es ist gefallen, und alle Bilder seiner Götter sind zu Boden geschlagen. Nun, es ist interessant, wenn man andere Bibelübersetzungen hier zu Rate zieht. Die Lutherbibel 2009 übersetzt, ich halte Wache und bin auf meinem Posten. Auf Posten stehen ist die Bezeichnung unserer Sendung. Wir sind Wächter, die wachen und die ihnen sagen, die ihnen jetzt schon sagen, anhand der biblischen Prophezeiung, was geschehen wird im Hinblick auf das moderne Babylon, das moderne Europa, das europäische System. Die Mengebibel sagt, lass den Speer auf seinen Posten treten. Und die Elberfelder Bibel sagt, auf meinen Posten will ich treten. Die Warnung geht aus. Viele werden über diese Warnung lächeln, wenn sie überhaupt diese Warnung hören oder hören wollen, vielleicht gleich abschalten, wenn sie irgendwie mit Dingen konfrontiert werden, die sie nicht hören wollen. Die Politiker heute lächeln mit Sicherheit über solche Aussagen, nehmen ja auch die Bibel gar nicht ernst, können auch die Bibel gar nicht verstehen. Es bedeutet und gebraucht eine gewisse göttliche Inspiration, um überhaupt die Bibel verstehen zu können. Deswegen sagt ja auch Paulus, dass die Weisheit dieser Welt nichts ist und dass sie Narrheit ist im Sinne Gottes. Sie können natürlich in eine andere Kategorie versetzt werden. Sie brauchen nicht solche zu sein, die über die Warnungen spotten. Sie sollten diese Warnungen zu Herzen nehmen und sollten ihr Leben dahingehend gestalten, dass sie dann beschützt werden können, wenn alles dies geschehen wird, denn es wird geschehen. Aber Gott offenbart, dass er auch ihnen Schutz anbietet, wenn sie aus Babel herauskommen. Er sagt, kommt heraus aus Babel, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an seinen Sünden und dass ihr dann natürlich auch nicht teilhaben müsst an seinen Plagen. Jeremia Kapitel 51. Jeremia 51 und lesen wir Vers 11. Ja, schärft nun die Pfeile und füllt die Köcher. Der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt, denn seine Gedanken stehen wie der Babel, dass er es verderbe. Denn dies ist die Vergeltung des Herrn, die Vergeltung für seinen Tempel. Denken wir daran, ein dritter Tempel wird noch gebaut werden in Jerusalem.
Und der Mann, der Sünder, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden, der wird im Tempel Gottes sitzen und wird von sich vorgeben, Gott zu sein. Und der Tempel wird dadurch verwüstet, beschmutzt. Ein Groll der Verwüstung, heißt es, wird im Tempel aufgestellt werden. Teilweise Bezug nehmend auf diesen Mann der Sünde. Teilweise mag es auch eine Statue sein, eine Statue, die dann möglicherweise sogar angeblich Christus bezeichnen soll oder Gott den Vater bezeichnen soll oder die Jungfrau Maria in Anführungszeichen bezeichnen soll. Alles in Gottes Augen Götzendienst. Vers 28. Heiligt die Völker zum Kampf gegen sie, die Könige von Medien, samt ihren Statthaltern und allen Vorstehern und das ganze Land ihrer Herrschaft. Also wie gesagt, hauptsächlich sind es die Meder, die gegen Europa vorgehen werden, es zerstören werden. Ich möchte ein wenig aus unserer Broschüre vorlesen, die biblische Prophezeiung von nun an bis in Ewigkeit. Und wir sprechen hier von der Zerstörung von Europa. Die Bibel zeigt, dass das babylonische System der 10 europäischen Nationen unter der Führung des modernen Assyriens oder Deutschlands, das viele Nationen erobert und unterworfen haben wird, seinerseits schließlich durch die modernen Meder besiegt werden wird. Vergleichen Sie dazu Jesaja 13, Vers 17, haben wir gerade eben gelesen, wo die Zerstörung des modernen Babylon durch die Hand der modernen Meder beschrieben wird. Es hat den Anschein, als ob Teile der Armeen dieser Könige des Ostens, die werden ja im Buch der Offenbarung erwähnt, bevor oder während sie in Richtung des Ortes Harmageddon im Nahen Osten vorrücken, zunächst durch Europa fegen werden, um dort verheerende Verwüstung anzurichten und im Zuge dessen die Stadt Rom zu zerstören. Denken wir daran, Babylon im Buch der Offenbarung wird als eine Stadt auch bezeichnet, die auf 7 Hügeln erbaut ist. Aber erinnern wir uns auch daran, dass wir ebenfalls lesen im Buch der Offenbarung, dass die 10 Könige, also dieses Kern Europa, die Stadt Rom mit Feuer verbrennen werden. Jeremia 51, die Verse 27 bis 28, auch das hatten wir gelesen, spricht von Rossen, die über Babylon herfallen, wie Heuschrecken, was andeutet, dass sie ihre Panzer und ihre Luftwaffe einsetzen werden, um das moderne Babylon zu zerstören. Ich könnte auch von Raketen jetzt sprechen oder von Nuklearwaffen, die natürlich dann auch gebraucht werden. Die Bibel gibt nicht alle Details in Bezug darauf, wie genau die Zerstörung des religiösen Systems in der Stadt Rom geschehen wird, ob die Meder oder die Könige des Ostens und die 10 Nationen oder ihre Führer unabhängig voneinander gegen Rom und die gefallene Frau, die Frau, die auf dem Tier sitzt, aber die als eine Hure bezeichnet wird, ob sie da jetzt gemeinsam gegen die vorgehen werden oder ob es einige beschränkte Kollaboration zwischen diesen Mächten geben wird. Wie könnte das der Fall sein? Nun, wir schreiben Folgendes in unserer Broschüre die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. In früheren Zeiten lebten die Meder im heutigen Iran. Ursprünglich unter assyrischer Herrschaft rebellierten sie gegen die Assyrer, vertrieben sie und zwangen ihre Herrschaft den Persern auf. Sie griffen daraufhin Nineveh an und brachten das assyrische Reich zu Fall. Unter Kyros dem Großen wurden die Meder und die Perser als ein Volk angesehen. Die Encyclopaedia Britannica, die Ausgabe 1959, weist darauf hin, dass einige Meder keine Perser oder Indoeuropäer waren, sondern vielleicht mit den zahlreichen Stämmen aus dem Kaukasus verwandt sind. Die heutigen Meder sind deshalb im heutigen Russland und den umgrenzenden Gebieten wie der Ukraine zu finden. Aber nicht nur Ukraine, sondern auch Weißrussland, Belarus, kann mit eingeschlossen werden und auch andere Satellitenstaaten. Letztendlich, hatten wir gelesen, wird Gott selbst Babel oder Tyros zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi zerstören. Und zu dem Zeitpunkt wird er auch direkt die bescheidenen Überreste der antiken Stadt Tyros, die ja nach wie vor bestehen, zerstören. Wenden wir uns nun Hesekiel 28 zu. Hesekiel 28. Da finden wir nun eine Beschreibung des endzeitlichen religiösen Anführers von Tyros. Übersehen werden dem Mann der Sünde oder auch dem falschen Propheten. Es geht hier in erster Linie jetzt um den modernen Anführer dieses modernen Systems.
nicht um den alten Führer der Stadt. Dieser moderne Führer wird hier in Ezekiel 28 als der Fürst von Tyros beschrieben. Es geht hier nicht um das Tier. Einige sagen, es geht hier um den Antichristen. Nein, es geht hier nicht um den Antichristen. Antichrist, dieses Wort, findet eigentlich in der Bibel keine Anwendung auf das Tier direkt. Aber es geht nicht um den politischen Führer hier, es geht um den religiösen Führer. Und dieser religiöse Führer wird auch in 2. Thessaloniker Kapitel 2 beschrieben. Dieser Mann, der von sich vorgibt, Gott zu sein. Denken wir daran, in Vers 4. Er gibt von sich vor, Gott zu sein. Schauen wir uns an, was dieser Fürst von Tyros sagt. Ezekiel 28, die Verse 1 bis 2. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyros, so spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz überhebt und sprichst, ich bin, es heißt hier, ein Gott, ich sitze auf einem Götterberg oder Göttersitz mitten im Meer, während du doch ein Mensch und nicht Gott bist, dennoch überhebt sich dein Herz, als wäre es eines Menschen oder als wäre es eines Gottes Herz. Nun, einige Übersetzungen haben das ziemlich deutlich dargestellt. In der Lutherbibel 2009 heißt es in Vers 2, dass du sagst, ich bin Gott, nicht ein Gott, ich bin Gott, während du doch ein Mensch bist und nicht Gott. Und wo es heißt, als wäre es eines Gottes Herz, zu Ende von Vers 2, da schreibt die Elberfelder Bibel in der Anmerkung wörtlich, du aber machst dein Herz wie das Herz Gottes. Also klar und deutlich sagt dieser Mensch hier, dass er Gott sei, wie der Mann der Sünde in 2. Thessaloniker von sich vorgibt, Gott zu sein. Es heißt auch, dass er mitten im Meer sitzt, oder die Elberfelder Bibel schreibt, im Herzen der Meere. Nun, Italien mit seiner Hauptstadt Rom liegt zwischen und umgeben von zahlreichen Meeren oder Ozeanen, dem Ligurischen Meer, dem Tyrrhenischen Meer, von dem wir eben ja schon gesprochen haben, dem Mittelmeer, dem Ionischen Meer und der Adria. Vers 3. Siehe, du hältst dich für klüger als Daniel. Auch die ist unglücklich übersetzt. Elberfelder Bibel schreibt, du bist weiser als Daniel. Nicht du hältst dich für, sondern du bist weiser als Daniel. Das heißt hier, dass du oder dass dir nichts verborgen sei, nein, verborgen ist. Und habest dir durch deine Klugheit, nein, und hast dir durch deine Klugheit und deinen Verstand Macht erworben und Schätze von Gold und Silber gesammelt. Vers 5, und nicht habest, sondern hast in deiner großen Weisheit und durch deinen Handel deine Macht vermehrt, und nun bist du stolz geworden, weil du so mächtig bist. Nun, wir werden gleich sehen, wie sich das widerspiegelt mit der Haltung von Satan, dem Teufel selbst. Aber ich möchte diese Stelle hier aus der Elberfelder Bibel vorlesen, im Zusammenhang. Die schreiben wie folgt. Du bist weiser als Daniel, nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. Durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel deinen Reichtum vermehrt. Wir sehen also, es geht hier um eine religiöse Macht und hier um diesen Anführer dieser religiösen Macht. Und die ist sehr wohlhabend. Die hat sehr viel Reichtum und diesen Reichtum vermehrt sie auch noch laufend. Lesen wir nun in Vers 6. Darum, so spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz überhebt, als wäre es eines Gottes Herz, oder wie die Elberfelder Bibel wiederum schreibt, als wäre es Gottes Herz, oder wörtlich, weil du dein Herz machst wie das Herz Gottes. Darum siehe, Vers 7, ich will Fremde über dich schicken, die gewalttätigsten unter den Völkern, die sollen ihr Schwert zücken und gegen deine schöne Weisheit und sollen deinen Glanz entweihen. Fremde werden kommen. Das heißt hier die Gewalttätigsten unter den Völkern oder die gewalttätigsten Nationen. Nun, der unmittelbare Bezug hier ist natürlich das Schicksal dieses religiösen Führers, aber es schließt natürlich auch das System mit ein, das er repräsentiert, über das er herrscht. Und so lesen wir in Vers 8. Sie sollen dich hinunterstoßen in die Grube, dass du den Tod eines Erschlagenen stirbst mitten im Meer. Was gilt's, wenn du oder wirst du dann vor deinen Henkern noch sagen, ich bin Gott, während du doch nicht Gott bist, sondern ein Mensch und in der Hand deiner Henker? Du sollst den Tod von Unbeschnittenen sterben durch die Hand von Fremden, denn ich habe es geredet, spricht Gott der Herr. Nun, bevor ich auf die bessere Übersetzung eingehe, auch das wird hier nicht so klar und deutlich in der revidierten Lutherbibel 2017 dargestellt, zunächst einmal die Frage, wer sind diese Fremden, die kommen werden, diese Schrecklichsten der Nationen? Es gibt da ein paar Parallelstellen, die ich hier anführen möchte. Zunächst Hesekiel 7 und Vers 24. Hesekiel 7 und Vers 24. So will ich die Schlimmsten unter den Völkern herbringen, die sollen ihre Häuser einnehmen, und ich will der Hoffart der Gewaltigen ein Ende machen, und entheiligt werden ihre Heiligtümer. Also hier wird wiederum von den Schlimmsten unter den Völkern gesprochen. Aber das ist hier der Zusammenhang, dass sie die Häuser Israel und Juda angreifen werden. Wir wissen, wer das ist. Das sind natürlich die modernen Europäer, die europäische Armee, die gegen Israel und Juda vorgehen werden, sie zerstören werden zu Beginn der großen Trübsal. Also hier werden die Schlimmsten unter den Völkern mit dem modernen europäischen System unter der Führung von Deutschland identifiziert. Auch in Hesekiel Kapitel 30, die Verse 10 bis 11. So spricht Gott der Herr, ich will den Reichtum Ägyptens ein Ende machen durch Nebukadnezar, den König von Babel. Er und sein Volk, die Gewalttätigsten unter den Völkern, werden herangebracht werden, um das Land zu verderben, und werden ihre Schwerter ziehen gegen Ägypten, dass das Land überall voll Erschlagener liegt. Hier wird hier das alte babylonische System beschrieben, unter Nebukadnezar, aber auch hier wiederum wird Babylon mit den Gewalttätigsten unter den Völkern gleichgesetzt, die damals dann Ägypten angegriffen haben, zerstört haben. In Hesekiel 32 und Vers 12, da geht es auch mehr um eine zukünftige Prophezeiung, auch wiederum gegen Ägypten gewandt, aber wer wird benutzt werden, um Ägypten zu zerstören, einzunehmen zumindest? Denn so spricht Gott der Herr, Hesekiel 32, Vers 11, das Schwert des Königs von Babel soll dich treffen. Ich will dein stolzes Volk fällen durch die Schwerter der Helden, die allesamt die Gewalttätigsten unter den Völkern sind. Sie werden die Herrlichkeit Ägyptens verheeren, sein stolzes Volk vernichten, aber natürlich nicht total, vollständig, es werden Überlebende sein. Wenn Sie das Buch Daniel lesen, werden Sie im 11. Kapitel lesen, dass es das Tier ist, der König des Nordens, der Ägypten einnehmen wird. Wiederum auch hier, Babylon, das moderne babylonische System, wird es tun. So lesen wir also klar und deutlich, dass es die Gewalttätigsten unter den Völkern sind, mit anderen Worten die Babylonier, die gegen das religiöse System vorgehen werden. Aber wie kann das sein? Wie können sie dieses religiöse System angreifen? Das ist ja Teil des babylonischen Systems. Nun, wir schreiben jetzt Folgendes in unserer Broschüre, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Offenbarung 17, die Verse 16 bis 17 sagt uns, und die 10 Hörner, also diese letzten 10 politischen Führer oder führende Nationen oder Gruppen von Nationen im kontinentalen Europa, diese 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, in anderen Worten, der Führer dieses auferstandenen ehemaligen Römischen Reiches und möglicherweise auch das Römische Reich selbst, dieses auferstandene Römische Reich, die werden die Hure hassen, also eine religiöse Macht namens das große Babylon, aber ebenfalls auch eine Stadt, wie ich sagte, die auf 7 Hügeln erbaut ist. Und sie werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben. Hier das Tier als System und auch der politische Führer. Bis vollendet werden die Worte Gottes. Wir fahren dann fort. Uns wird in diesen Schriftstellen mitgeteilt, dass die europäische militärische Macht letztendlich mithelfen wird, die europäische religiöse Macht zu zerstören, ihre Reichtümer zu konfiszieren und sie mit Feuer zu verbrennen. Eine Möglichkeit für dieses Verhalten der 10 politischen Führer könnte sein, dass sie sich von der Frau, die das Tier reitet, betrogen fühlen, dass sie ihnen versprach, Frieden auf Erden zu bringen und Unverwundbarkeit. Wenn sie jedoch stattdessen feststellen, dass sie selbst von asiatischen Horden überrannt werden, den Königen des Ostens, könnte das zu ihrer Sinnesänderung gegenüber der gefallenen Frau führen. Letzten Endes wird uns gesagt, dass es Gott selbst ist, der ihre Herzen bewegen wird, sodass sie seinen Zweck erfüllen. wie Sie in Offenbarung 17, Vers 17 nachlesen können. Wir sagen dann, das Tier und die 10 Hörner werden den falschen Propheten weder zerstören noch töten. Die 10 europäischen Führer und das Tier werden vielleicht genug Mut aufbringen, den Teil ihrer Armeen zu nutzen, der noch immer in Europa stationiert ist, der große allerdings wird dann im Nahen Osten sein, um die Stadt Rom anzugreifen und sie mit Feuer niederzubrennen. Jedoch werden sie vielleicht nicht den Mut aufbringen, den falschen Propheten anzugreifen. Der hat ja nun die Macht, Wunder zu tun, Feuer vom Himmel herunter zu rufen und so weiter und so fort. Wir mögen uns vielleicht daran erinnern, dass Adolf Hitler die Institution und das Personal der katholischen Kirche in Deutschland sowie in den von ihm besetzten Ländern verfolgte, ohne jedoch den Papst selbst direkt anzugreifen. Das war ja damals der Papst zu Zeiten von Hitler, der eine sehr dubiose Rolle gespielt hat, wie mehr und mehr das jetzt offenbart worden ist, um Menschen, die Katholiken waren, ausschließlich in Deutschland zu beschützen, hat dann irgendwelche Verträge geschlossen, Verabredungen geschlossen, Vereinbarungen geschlossen mit Hitler. Wir fahren fort, in unserer Broschüre zu sagen, sogar vor der letzten Schlacht zu der Zeit von Christi Wiederkehr werden sich diese 10 europäischen Könige oder Königreiche gegen die religiöse Macht erheben und werden sie ausplündern, wie das in Offenbarung 17, Vers 16 beschrieben steht, wahrscheinlich ihre Reichtümer konfiszieren. Dies beschreibt die kommende starke europäische Allianz zwischen Kirche und Staat, wovon jedoch prophezeit ist, dass sie auseinanderbrechen wird. Wiederum Aufstieg und Fall von Babylon. Letztendlich wird das moderne Babylon, das religiöse und wirtschaftliche und militärische europäische System, sowie die Stadt Rom an einem einzigen Tag, wie wir gelesen haben, innerhalb einer Stunde, oder in Offenbarung 18, Vers 8 wird von einem Tag gesprochen, und dann von einer Stunde zerstört werden. Die Bibel zeigt, dass nachdem die 10 europäischen Nationen unter der Führung des heutigen Assyriens viele Länder unterdrücken und einnehmen werden, sie selbst in einem Krieg von den heutigen Medern besiegt werden. Wir sehen also, dass die militärische Macht letztendlich die religiöse Macht zerstören wird, ihre Reichtümer konfiszieren wird, sie verbrennen wird, das heißt ihre Existenz auslöschen wird, scheinbar in irgendeiner Form in Kollaboration mit den Königen des Ostens. Vielleicht agieren die auch unabhängig voneinander. Warum die Könige des Ostens? Nun, es heißt ja, dass dieses babylonische System von allen so angehimmelt wird, also mit anderen Worten auch von den Menschen dort im fernen Osten. Die haben sich auch irgendwo täuschen lassen. Sind dann auch jetzt sehr erbost. Und natürlich auch da hat Gott seine Hand mit im Spiel, denn er will ja Babylon zerstören. Wir finden eine weitere Prophezeiung im Buch Jesaja im 23. Kapitel, die auch das Schicksal des modernen Tyros oder Babylon beschreibt. Und in diesem Kapitel bezieht sich der Autor Jesaja speziell auf die religiösen Aspekte dieses Systems. Jesaja 23. Jesaja 23 und lesen wir angefangen in Vers 1. Nebenbei gesagt, Probleme zwischen Kirche und Staat in Europa hat es immer gegeben. Aber man hat dann sich wieder vereinigt und dann hat die Hure wiederum das Tier beritten und dann gab es wieder Probleme zwischen Kaiser und Papst. Also dass am Schluss dann wieder eine totale Konfrontation auftreten wird, ist gar nicht so etwas Ungewöhnliches. Aber jetzt Jesaja 23, angefangen in Vers 1. Dies ist die Last für Tyros. Heult ihr Tarsis-Schiffe, denn Tyros ist zerstört, dass kein Haus mehr da ist. Als sie heimkehrten aus dem Lande Kittim, wurden sie dessen gewahr. Wehklagt Bewohner der Küste, ihr Kaufleute von Sidon. Deine Boote durchzogen das Meer und mächtige Wasser, Früchte von Chihor und Getreide vom Nil waren Sidons Ertrag. Es war der Markt der Völker. Schäme dich, Sidon, denn das Meer, ja, die Feste am Meer spricht. Ich werde nicht mehr schwanger, ich gebäre nicht mehr, darum ziehe ich keine Jünglinge auf und erziehe keine Jungfrauen. Schauen Sie, diese Feste am Meer, diese einflussreiche und große religiöse Macht, die einmal von sich vorgab, sie wird niemals ohne Töchter sein, die ist jetzt nicht mehr länger die Mutterkirche. Sie kann jetzt nicht mehr Kinder gebären. Auch hier wird eine totale Zerrüttung, eine Zerspaltung, eine Zersplitterung dieses religiösen Systems in sich selbst
stattfinden.
Lesen wir jetzt Vers 7. Ist das eure fröhliche Stadt, die sich ihres Alters rühmte? Ihre Füße führten sie weit weg, in der Ferne zu weilen.
Wir hatten das bereits gesehen. Die Bewohner der antiken Stadt Tyros wanderten an einem anderen Ort aus, nämlich nach Rom.
Lesen wir jetzt Vers 13. Siehe, die Chaldäer, dies Volk hat's getan, nicht Assur, die haben die Stadt zur Wüste gemacht. Sie haben ihre Belagerungstürme aufgerichtet, ihre Paläste niedergerissen und die Stadt geschleift.
Die Mengebibel übersetzt das viel genauer.
Siehe, das Land der Chaldäer, dies ist das Volk, das vormals noch gar nicht war. Assyrien hat es für Wüstentiere bestimmt oder gegründet, wie die neue King James Bibel es bringt. Mit anderen Worten, Assyrien hatte ursprünglich Chaldäa gegründet, aber Gott sagt, dass Assyrien es zuletzt wirklich gegründet hatte, damit wilde Tiere daran leben können. Dasselbe wird natürlich für das moderne Babylon gelten. Das Buch der Offenbarung beschreibt auch davon, von dem Schicksal von Babylon, wenn es zerstört ist, und auch natürlich für Tyros.
Aber gehen wir zu Jesaja 23, Vers 8 zurück, wo es heißt, Jesaja 23, Vers 8, wer hat solches beschlossen über Tyros, das andere krönte, dessen Kaufleute Fürsten waren und dessen Händler die herrlichsten auf Erden? Das andere krönte, vielfach hat der Papst die Könige, die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und dann des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gekrönt. Die mussten vom Papst gekrönt werden, die wurden doch alle gekrönt. Schauen Sie, auch hier wiederum diese Andeutung. Aber dann wird es nicht mehr dazu kommen, dass eine solche Krönung durch die katholische Kirche gegenüber den Staatsleuten erfolgen wird.
Lesen wir jetzt Jesaja 23 und Vers 15. Zu der Zeit wird Tyros vergessen werden 70 Jahre, solange etwa ein König lebt. Aber nach 70 Jahren wird es mit Tyros gehen, wie es im Hurenlied heißt. Nimm die Harfe, geh in die Stadt und geh darin herum, du vergessene Hure. Mach's gut auf dem Saitenspiel und singe viele Lieder, auf das deiner gedacht werde. Denn nach 70 Jahren wird der Herr die Stadt Tyros heimsuchen, dass sie wieder zu ihrem Hurenlohn kommen und Hurerei treiben werde mit allen Königreichen auf Erden.
Nun, das alte Tyros wurde 70 Jahre lang vom Angriff durch Nebukadnezar im Jahre 609 vor Christus bis zum Fall des alten Babylon im Jahr 539 vor Christus ohne jeglichen Einfluss vergessen. Und dann wurde Tyros wieder bekannt. Aber dies hier ist eindeutig eine Endzeitprophezeiung für das moderne religiöse System von Tyros. Und so ereignete es sich, dass im Jahre 1859 Garibaldi die italienischen Staaten vereinigte und die Macht der katholischen Kirche zerstörte. Es war sogar so weit gekommen, dass der Papst fliehen musste aus Rom, hat dann irgendwo anders Unterschlupf gesucht. Aber im Jahr 1920, genau 70 Jahre später, unterzeichnete Mussolini das Konkordat mit der fast bankrotten katholischen Kirche, wodurch sie wieder sehr wohlhabend und mächtig werden konnte, was dann auch der Fall ist. Und heute ist sie wohl die reichste Macht der Welt, wenn Sie sich den Reichtum der katholischen Kirche einmal anschauen. Aber Vers 18 sagt uns jetzt Folgendes. Aber ihr Gewinn und Hurenlohn wird dem Herrn geweiht werden. Man wird ihn nicht wie Schätze sammeln und aufhäufen, sondern ihr Gewinn wird denen zufallen, die vor dem Herrn wohnen, dass sie essen und satt werden und wohl bekleidet sein. Mit anderen Worten, dieser Reichtum wird dann später für gute Zwecke im Millennium verwendet werden. Nun, wenn wir uns auf den religiösen Führer, diesen falschen Propheten, den Mann der Sünde, den Fürsten von Tyros konzentrieren, dann wissen wir natürlich, dass er selbst von Christus getötet werden wird. Christus wird ihn zusammen mit dem Tier in einen feurigen Pfuhl werfen, wenn er kommt. Gehen wir von daher zurück zu Ezekiel 28 und schauen wir uns noch einmal die Stellen an, wie sie hier übersetzt sind und wie sie dann hätten übersetzt werden sollen.
Hesekiel 28, Vers 9, da heißt es hier, was gilt's, wirst du dann vor deinen Henkern noch sagen, ich bin Gott, während du doch nicht Gott bist, sondern ein Mensch und in der Hand deiner Henker. Zunächst einmal sagt die Lutherbibel 2009 hier nicht plural deine Henker, sondern was gilt es, wenn du dann vor deinem Totschläger sagen wirst? Und die neue King James Bibel fährt fort, wenn du dann in der Hand dessen bist, der dich schlagen wird. Es geht nicht um plurale Henker, es geht um einen Mann, eine Persönlichkeit, jemand, der ein Mann war, der Gott wurde. Es geht um Jesus Christus. Und so sollte die Stelle wie folgt übersetzt sein. Das heißt hier, dass Gott diesen religiösen Führer fragt, also Christus, wirst du dem, der dich tötet, das ist Christus, sagen, dass ich Gott bin? Nein, sagt Gott, du wirst ein Mensch sein und nicht Gott in der Hand dessen, der dich tötet. Mit anderen Worten, in der Hand von Jesus Christus. Vers 8. Sie sollen dich hinunterstoßen in die Grube, dass du den Tod eines Erschlagenen stirbst mitten im Meer. Die Neue Lutherbibel 2009 schreibt, sodass du wie die Erschlagenen stirbst. Mit anderen Worten, wie sie sterben, so wirst auch du sterben. Und wie wirst du sterben? Wie sterben die, die Erschlagenen mitten im Meer? Vers 10, es heißt hier, du sollst den Tod von Unbeschnittenen sterben durch die Hand von Fremden, denn ich habe es geredet, spricht Gott der Herr. Mit anderen Worten, er wird einen schändlichen Tod sterben. Wie ein Unbeschnittener einen schändlichen Tod stirbt, wenn er von Fremden getötet wird, so wird dieser religiöse Führer in Schande sterben, denn Christus wird ihn in einen feurigen Pfuhl werfen zu Beginn des Millenniums. Der letztendliche feurige Pfuhl der dritten Auferstehung wird hier erst 1100 Jahre später dann existieren. Also dieser feurige Pfuhl, in den das Tier und der falsche Prophet geworfen werden, ist ein Vorläufer von diesem endgültigen feurigen Pfuhl. Matthew Henry's Commentary sagt hierzu Folgendes. Sie werden dich hinunterbringen in die Grube, in das Grab, so wirst du des Todes sterben. Und es wird kein ehrenhafter Tod sein, sondern ein schändlicher. Er wird den Tod wie diejenigen erleiden, die inmitten der Meere umgebracht wurden, denen bei ihrem Tode keine Ehrerbietung gezeigt, sondern deren tote Körper unverzüglich über Bord geworfen wurden, ohne Zeremonie oder Ehrenbezeugung, als ein Fest für die Fische. Tyros wird wahrscheinlich inmitten des Meeres zerstört, und dem Fürsten von Tyros wird es nicht besser ergehen als dem Volk. Es wird kein schöner Tod sein, sondern ein Elender. Er wird den Tod der Unbeschnittenen sterben, derjenigen, die Fremde für Gott sind und nicht in einem Bund mit ihm stehen und deshalb unter seinem Zorn und Fluch sterben. Er wird in einen feurigen Pfuhl geworfen werden. Jetzt möchte ich noch kurz auf Hesekiel 28, Vers 11 eingehen. Denn hier geht es jetzt nicht mehr um den Fürsten von Tyros. Es geht nämlich nicht mehr um den falschen Propheten. Es geht um denjenigen, der hinter allem steht. Und so lesen wir in Hesekiel 28, Vers 11, und des Herrn Wort geschah zu mir. Vers 12, du Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyros und sprich zu ihm. Es geht hier jetzt um den König von Tyros, nicht länger um den Fürst von Tyros. Dieser König von Tyros ist kein anderer als Satan, der Teufel. Er ist derjenige, der, wie ich sagte, hinter dem Fürsten von Tyros steht, diesem religiösen System sowie dem Wirtschafts- und Militärsystem. Er wollte Gott sein, wie wir wissen. Und als das scheiterte, er wollte ja Gott von seinem Thron werfen, um selbst zu regieren, das Universum, alles zu regieren. Es hat aber nicht geklappt und er wird es nochmal versuchen, wird wiederum nicht klappen. Aber er benutzte seitdem menschliche Instrumente, um ihnen dieselben Wünsche zu geben. Die wollten auch Gott sein. Die vielen Cäsaren, die es gegeben hat, wollten alle Gott sein. Viele der römischen Kaiser wollten Gott sein. Diese Persönlichkeit des falschen Propheten will Gott sein, von sich vorgeben, Gott zu sein. Vers 11 und Vers 12. Und da heißt es jetzt in Vers 12. Sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr. Du warst ein vollendet gestaltetes Siegel. Er spricht jetzt Satan an, der dann zunächst einmal als Luzifer, als heller Morgenstern bekannt war. Voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du, aber das ist Eden im Himmel. Das bezieht sich auf eine Stelle lange, bevor es überhaupt Menschen gab. In Eden warst du im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarda, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe oder andere sagen deiner Pfeifen und des Perlenschmuckes, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereit. Es geht hier nicht um einen Menschen, die einzigen beiden Menschen, die geschaffen wurden. Spontan waren Adam und Eva. Es geht hier um dieses Wesen. Wer war dieses Wesen? Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, ein mächtiges Engelwesen. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du, in dem Sinne schon, aber nicht Gott. Du hattest große Macht und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Nun, was ist mit diesen feurigen Steinen gemeint? In Jesaja 6 und Vers 6 heißt es, da flog einer der Seraphim, eine andere Kategorie hochrangiger Engel, zu mir und hatte in seiner Hand eine glühende Kohle, die er von der Zange des Altars genommen hatte. Diese glühende oder brennende Kohle wurde vom Altar Gottes genommen, was die Nähe von Engeln zu feurigen Kohlen oder Steinen zeigt. Luzifer wandelte inmitten der feurigen Steine, ging also unter anderen Cherubim und mächtigen Engelwesen umher und hatte mit ihnen Gemeinschaft, wurde dann aber, wie wir jetzt sehen werden, aus ihrer heiligen Gegenwart verbannt, als er sündigte und als Satan dann vom Himmel fiel. Also noch einmal. Ein Gott warst du, wandeltest inmitten der feurigen Steine, du warst ohne Tadel, Vers 15, in deinem Tun, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll von Gewalttat, hast dich versündigt, da vertilgte ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Und er wird dann natürlich während des Millenniums im Abyss sein, in einem Gefängnis, 4000 Jahre. Und letztendlich wird er dann in den feurigen Pfuhl geworfen werden und dann ganz zum Schluss, heißt es, ein irrender Stern sein, der umherirrt, aber fernab von Gott, der in der ewigen Finsternis umherirrt. Jetzt in Vers 18 kehren wir zurück zu dem, was mit Kapitel 28, Vers 1 begann, nämlich dem Fürsten zur Tür, aus diesem menschlichen Fürsten. Weil du mit deiner großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und dich zu Asche gemacht hat auf der Erde vor aller Augen. Er wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Er wird verbrannt, zunächst einmal. Das heißt nicht, dass er jetzt die unvergebbare Sünde begangen hat. Er kann durchaus in der zweiten Auferstehung noch einmal hochkommen, kann sich sogar qualifizieren, um dann auch letztendlich noch im Reich Gottes zu sein, wenn er Reue zeigt, wenn er begreift, wie schändlich er gehandelt hat in diesem Leben. Das heißt dann alle, Vers 19, die dich kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt, dass du zum Schrecken geworden bist und es aus ist mit dir für immer. Für immer muss nicht bedeuten, für alle Ewigkeit. Es kann sich auf einen gewissen Zeitraum beziehen, zum Beispiel auf den Zeitraum des Millenniums. Wie ich sagte, zu Beginn des Millenniums wird der falsche Prophet und das Tier in einen feurigen Pfuhl geworfen werden, aber beide könnten sehr wohl zur Zeit der zweiten Auferstehung wieder hochkommen. Satan allerdings, ein unsterbliches Geistwesen, der kann nicht sterben. Und er wird für alle Zeit und Ewigkeit dann in der Finsternis seiner Gesinnung, weil er die unvergebbare Sünde begangen hat und nicht mehr bereuen will und weil er nicht mehr bereuen kann, er wird an dieser ewigen Finsternis verbleiben müssen, so wie auch die Dämonen, die eben nicht mehr bereuen können und wollen. Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, dann stellen wir fest, dass Europa nach wie vor auch jetzt noch im Aufstieg begriffen ist, aber dann zu einem schrecklichen Fall werden wird, fallen wird, zerstört wird, vernichtet wird. Warum? Weil sich die Menschen Europas im Großen und Ganzen, auch ihre Regierungen, total gegen Gott, den wahren Gott der Bibel, stellen. Natürlich auch in gewisser Weise verführt sind durch die Zaubereien dieser religiösen Macht, das ist mir klar. Aber Gott hat ihnen natürlich auch hier die Bibel gezeigt. Er hat ihnen schon gezeigt, wie man leben kann. Aber wenn man heute die Gräuel bereits schon sieht, die in Europa geschehen, gerade auch in Europa, Gräuel, die von Gott ganz eindeutig als Gräuel bezeichnet werden, da gibt es keine Entschuldigung. Da gibt es keine Entschuldigung für solche falschen Verhaltensweisen, für solche falschen Lehren und dann auch für die Verfolgung von denen, die die Wahrheit Gottes hochhalten.
Also sie werden zerstört werden. Sie werden ja zunächst einmal auch dazu kommen, dass sie andere Völker übernehmen. Sie werden Amerika und Großbritannien zerstören in einem nuklearen Krieg, wenn er beginnt. Alles dies wird sich heimzahlen. Nun, sie müssen nicht Teil dieser Heimzahlung sein. Sie können beschützt werden von Gott, aber es werden die Meder sein hauptsächlich. Teil der Könige des Ostens, die Europa zerstören werden, zusammen mit den Russen, zusammen mit den Chinesen und anderen fernöstlichen Staaten. Deswegen sagen wir auch klar und deutlich, dass Ukraine nicht Teil von Europa werden wird, mit Sicherheit nicht, sondern sie werden Teil von Russland werden. Und sie werden dann zusammen mit den 10 Nationen in irgendeiner Form das religiöse System stürzen und vernichten und Rom zerstören. Und dann wird Christus kommen. Und er wird diesen falschen Propheten, den Anführer dieses religiösen Systems und auch das Tier, den Anführer der militärischen und wirtschaftlichen und politischen Macht, in einem feurigen Pfuhl zunächst einmal verbrennen und ihre Existenz auslöschen. Das ist das Schicksal von Europa. Das ist das Schicksal der Führer von Europa. Dieser Führer, die noch kommen werden, die bereits heute schon leben, davon bin ich überzeugt. Wir wissen aber nicht genau, wer es sein wird. Aber wir müssen achten, wir müssen auf unserem Posten stehen, wir müssen wachen, wir müssen sehen, wie sich alles entwickelt. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.